Ich erwarte heute ein gutes Gespräch und hoffe auch, dass ich ein bisschen mehr über das Thema Autismus erfahre. Wir haben gerade schon ein bisschen so gequatscht und man hat einfach so viel Vorurteile, die einfach überhaupt nicht stimmen. Ne? Und deswegen freue ich mich heute auf einen spannenden Austausch.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Evelyn, schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich total, Manuel. Wir hatten ja schon einen crazy Start heute.
Es stimmt, umgefallene Kaffeetassen und ein bisschen Chaos.
Popel in der Nase, es war viel geboten.
Es passt vielleicht gleich zur der Einstiegsfrage, weil ich bereite mich immer so ein bisschen vor und guck mal, was finde ich über die Leute raus. Und das Spannendste war gar nicht jetzt irgendwie was witzig oder humorvoll ist oder nicht, sondern ich habe gelesen, du hast mit 15 bist du von der Schule abgegangen.
Was heißt abgegangen? Also ich wurde von der Schule geschmissen?
Das wäre die Frage. War das freiwillig oder ein bisschen...
Das war unfreiwillig freiwillig. Also ich war sehr froh, dass es jetzt für mich vorbei ist, meine Schullaufbahn. Aber das war natürlich so im Nachhinein betrachtet und für meine Eltern jetzt auch nicht der Ritterschlag oder der tollste Moment in unserer Familienlaufbahn. Ja.
Aber was ist da passiert?
Ich habe einen Penis getöpfert.
Okay.
Ja, genau. Und war halt einfach ein... Clown so. Also ich wollte halt irgendwie mir eine gute Zeit machen und auch meinen Mitmenschen und habe halt einfach nur Quatsch gemacht und das kam da aber nicht so gut an. Was glaube ich auch unter anderem wahrscheinlich auch am bayerischen Schulsystem auch so ein bisschen lag, dass man dann nicht sagt, ja gut, das ist ein Teenager, der hat Flachsen im Kopf, sondern man ist halt dann gleich so die Geburt des Teufels, ja.
Aber warum wird man wegen, also da muss ja mehr passiert sein, oder wurdest du wegen eines getöpferten Penises von der Schule geschmissen?
Das, also das war so
drakonisch.
Ja, nee, das war der Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich habe davor, ich habe halt Instrumente mitgebracht und habe dann angefangen im Unterricht Gitarre zu spielen und habe dann über die Leute gesungen, die mit in der Klasse singen saßen oder über die Lehrkraft und habe halt so, ja... So ein abendunterhaltendes Programm in der Schulzeit gemacht quasi und das kam einfach nicht gut an. Und das hat den Schulleiter vor allem extrem gestört. Und ich finde es auch unheimlich lächerlich im Nachhinein, also ein Kind in so einem Alter wegen solchen Sachen von der Schule zu verweisen. Mhm. Bin aber jetzt im Nachhinein fest davon überzeugt, dass es mein Weg war. Und das war auch gut so. Trotzdem denke ich mir ganz oft, wenn das ein Kind trifft, das vielleicht dann sozial nicht so in einem gefestigten Umfeld aufwächst und da vielleicht auch nicht mit Leuten umgeben ist, die einem sehr gut gesonnen sind, kann es auch definitiv, glaube ich, in die Hose gehen und sehr viel verbauen und kaputt machen.
Das finde ich total spannend, weil wenn man sich jetzt so ein bisschen zurechtschustern möchte, kann man sagen, ah ja, er hat sie da schon Privatkonzerte quasi gegeben und irgendwie für Unterhaltung gesorgt. Und gleichzeitig sagst du ja selbst, es kann aber auch sein, dass man das dann mit der Negativität verbindet. Also ich habe so Flachsen gemacht, ich bin aufgetreten und ich wurde von der Schule geworfen. Wie war das denn damals bei dir, einfach durch dieses Entertainment, das du allen geboten hast, diese Strafe zu bekommen? Weil Schulverweis ist ja, du hast gesagt, Eltern waren auch nicht so begeistert davon sicher. Wie war das denn aus der damaligen Situation, dass du irgendwie diese Kurve dann gekriegt hast?
Also ich glaube, ich habe das in dem Alter gar nicht so richtig begriffen, was das jetzt gerade eigentlich bedeutet, weil ich einfach so, ja, das so albern auch fand irgendwie auf meine Art und mir dachte, was ist das jetzt für eine Aktion? Na, dann gehe ich eben, ja. Und war auch irgendwie erleichtert, glaube ich, auch so ein Stück weit. Und habe mich dann im Sozialen engagiert. Also ich habe dann erst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe dann Krankenschwester gelernt. Und für mich war das so der Schlüssel für, oh mein Gott, es gibt ja Sachen, die voll Spaß machen, die so krass interessant sind und cool, dass es dann irgendwie fein war für mich. Ne? Also ich habe da zu der Zeit auch nicht drüber nachgedacht, so, oh Gott, jetzt habe ich kein Abitur, jetzt kann ich nicht studieren, sondern ich war einfach so zufrieden, ehrlich gesagt. Also, dass ich jetzt was machen darf und kann, was mich so krass inspiriert und was mir so viel Freude macht.
Mhm. Es gibt ja diesen Lehrersatz, vielleicht hast du den auch gehört, Kinder, ihr werdet es nie wieder so schön haben wie in der Schule. So, warte mal auf das Leben danach. Mhm. Kennst du den?
Nee, und der Satz macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe die Schule wirklich gehasst und zwar wirklich vom Scheitel bis zur Sohle und merke jetzt auch, ich habe ja zwei Kinder und meine große Tochter, die erzählt mir die ganze Zeit, dass sie sich so auf die Schule freut und dass das so geil wird bestimmt und sie würde am liebsten gleich morgen schon in die Schule gehen und ich muss mich da auch wahnsinnig stark zurückhalten, nicht zu sagen, warte mal ab, ey, Schule ist richtig scheiße, ja, sondern dass ich da sage, ja, das wird super und ich hoffe, dass die Schulzeit meiner Kinder vielleicht mich dann nochmal eines Besseren belehrt, dass Schule auch toll sein kann und man da auch von Lehrern umgeben ist, die einen irgendwie auch begleiten, wenn man mal vielleicht eine Phase hat als Kind, die halt einfach ein bisschen anders ist.
Wie hast denn du deinen Sinn eigentlich gefunden für das, was du heute machst? Also Moderation und auch Entertainment. Du hast vorhin ja erzählt, du bist dann zur Krankenschwester-Ausbildung gegangen. Und die Krankenschwestern, die ich jetzt im Zuge meiner Reporterkarriere irgendwie kennenlernen durfte, sind schon alles Frauen, die einem, vielleicht, einem schon gerne mal Sprüche drücken und definitiv sehr viel drauf haben, was mal so Situationen auch erleichtern, aufheitern betrifft. Und trotzdem ist ja dieser Sprung zur Moderation, Fernseh, Entertainment nochmal ein recht großer. Wie ist das da bei dir passiert?
Also ich habe Krankenschwester gelernt, dann habe ich in der Altenpflege angefangen. Das war ziemlich miserabel, aber nicht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, sondern weil die Zustände echt krass waren. Und mein Vater ist Komponist und der meinte dann damals zu mir, Mensch, Evelyn, du singst doch so toll. Warum machst du denn nicht da was irgendwie mit? Und dann war ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und hatte ja auch kein Abitur, wie gesagt. Und dann haben wir uns da informiert und dann konnte ich die Aufnahmeprüfung an so einem Music College machen und habe dann Musik studiert. Ich kann bis heute keine Noten lesen, aber fake it until you make it.
Mhm. Das ging dann ohne Abitur trotzdem?
Ja. Da musstest du so eine Aufnahmeprüfung bestehen und dann konntest du da trotzdem auf dieses Music College gehen.
Oh, cool.
Und dann habe ich eigentlich ganz lange erst als Sängerin gearbeitet und bin dann nach Hamburg gezogen und hatte da einen Plattenvertrag bei BMG und wollte eigentlich mein Album aufnehmen. Das lief aber ehrlich gesagt auch alles nicht so gut, weil ich einfach keine Texte schreiben konnte und eigentlich die ganze Zeit so Popmusik machen wollte. Aber die meinten irgendwie alle, ich muss jetzt Nena 2.0 werden. Und das wollte ich eigentlich gar nicht so gern. Und dann habe ich damals von dieser Masterclass von Frank Elstner gehört.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, oh, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Also ich wollte nie ins Fernsehen oder ich wollte nie irgendwie eine Entertainerin werden. Irgendwie hat sich das alles so ergeben, glücklicherweise. Und irgendwie so sollte dann anscheinend so sein. Ich glaube da auch immer so ein bisschen an Schicksal.
Magst du mal was von dieser Masterclass von Frank Elstner erzählen? Weil irgendwas muss da passiert sein, dass du sagst, ja doch, aber ich mache das jetzt, auch wenn es nicht der Plan war, wenn es vielleicht eher so ein bisschen schicksalhafte Momente waren. Irgendwas muss da passiert sein, dass ich mir denke, ah, da gehe ich jetzt doch weiter rein. Weil es kostet auch Zeit, Ressourcen, Aufwand.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich vielleicht irgendwie so ein Talent habe, Leute zum Lachen zu bringen. Und vielleicht auch auf so eine ganz eigene Art. Und hatte da echt Glück, dass da auch Menschen waren, die das gesehen haben und mir auch wirklich tolle Chancen gegeben haben, das auch so zu verwirklichen. Und das hat sich dann irgendwie so gefügt irgendwie, ne? Also, wusstest du schon immer, was du machen möchtest?
Also, Journalismus wusste ich nicht. Aber ich wollte tatsächlich, und das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich so, schon immer schreiben. Also, immer. Ich hatte irgendwie, klar, mal habe ich gesagt, ja, vielleicht werde ich doch irgendwie Philosoph oder Lektor, aber so wirklich im Herzen und in Tagebucheinträgen oder Freundschaftsbüchern schon in der Grundschule immer schreiben, Schriftsteller, Autor werden. Was mich da aber trotzdem interessieren würde, wie gesagt, bei dieser Frank Elstner Masterclass, du hast gesagt, du hast entdeckt, dass du anscheinend ein Talent dafür hast, Leute zum Lachen zu bringen. Aus deiner eigenen Perspektive raus, was an dem, was du tust, ist eigentlich das Lustige oder der Witz? Weil die Themen jetzt inzwischen Mutterschaft, vorher aber auch Weiblichkeit, Frau sein, die sind ja einfach in der Sache oft sehr ernst, was du behandelst.
Ja. Ich glaube, ich habe eine wahnsinnig große Selbstironie.
Mhm.
Da frage ich mich auch manchmal, woher die kommt. Ich glaube, die liegt bei uns auch so ein bisschen in der Familie, weil bei uns kann wirklich jeder sehr, sehr gut über sich selber lachen, auch wirklich, wenn es derb wird. Und vielleicht sogar schmerzhaft. Und irgendwie, glaube ich, habe ich so einen Mechanismus in mir drin, dass es mir dann wirklich irgendwie letztendlich egal ist, dass das jetzt vielleicht eigentlich auch ein pikantes Thema ist, was eigentlich viel peinlich wäre. und mache mich dann irgendwie auf meine Art, das heißt drüber lustig in Anführungszeichen, um das vielleicht zu entschärfen, mhm, um die Schwere rauszunehmen für mich selber.
Mhm. Wir hatten da einen Clip dabei. Wollen wir uns den mal gemeinsam anschauen?
Unbedingt.
Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great?
Meine Mutter wieder lacht, ne?
I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere.
Wenn deine Waden halt ein bisschen kräftiger sind, findet man wirklich sehr schwer Stiefel. Und meine Mutter und ich, wir haben uns das quasi zur Aufgabe gemacht, weil wir beide die gleichen Waden haben. Da marschieren wir auch einfach mal gerne los und probieren dann Stiefel, wo wir eh wissen, die passen nicht, und lachen uns dann herzhaft einen drüber ab.
Braucht es nicht auch Selbstbewusstsein? Ich meine, ich bin jetzt heutzutage, muss ich ja ehrlich sagen, gerade weil ich super viel sitze, viel Bürojobs mache, meiner eigenen Figur unzufrieden. Als Jugendlicher, also mit 13, 14, war schon mal schlimmer. Also so wirklich, ich war, darf ich ja über mich selbst sagen, ein ziemlich fetter Brummer und möchte nicht in diese Zeit zurückfallen. Ist da nicht auch ganz viel Schmerz, wo es dann Selbstbewusstsein braucht, irgendwie bei dieser Modeindustrie? Da liest man ja viel drüber, dass das eh so für Menschen sind diese Klamotten gemacht teilweise. Ist da nicht auch viel Schmerz dann dabei, wenn man irgendwie diese Reißverschlüsse zieht? Das ist für mich so ein echt schmerzhafter Moment. So, okay, passt wieder nicht.
Ja.
Also ich will inzwischen überhaupt nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Läden rein. Ich habe mir die Größen aufgeschrieben, was habe ich heute in der Breite, was in der Länge, und kaufe jetzt bei Online-Shops, weil ich irgendwie nicht diesen enttäuschten Blick des Beraters sehen will. Fuck, es passt immer noch nicht.
Passt der Junge da wieder nicht rein?
Ja, genau.
Also erstmal muss ich dir sagen, finde ich, siehst du super aus.
Dankeschön.
Und ich finde auch Männer, die ein bisschen kräftiger sind, ich persönlich schmackhafter. Wow. Können wir das rausschneiden?
Ciao, ich gehe jetzt.
Ich finde es okay.
Nee, also pass mal auf, ich glaube, es ist so. Als ich ein Teenager war, da hätte ich wirklich einen Teufel getan, und einen Rock oder eine kurze Hose anzuziehen, weil ich mir dachte, ich habe die krassesten, fettesten Krautstampfer on Mother Earth, ja. Und hatte richtig Komplexe deswegen. Also richtig. Und irgendwann, weiß ich nicht, hab ich damit befasst, habe da auch schon immer so Späßchen drüber gemacht, und irgendwann habe ich das für mich irgendwie so begriffen, dass mich das heilt. Mhm. Und jetzt, also wenn ich so einen Stiefel anziehe, es ist mir wirklich scheißegal. Ich kann da wirklich einfach wirklich drüber lachen. Ich denke mir so, ja gut, passt ja nicht. So what?
Ist da überhaupt kein Schmerz mehr, sondern wirklich nur noch man lacht da halt drüber, man holt sich das zurück, die Hoheit über die Situation.
Ja. Ich finde wirklich keinen Schmerz mehr dabei, einen Stiefel anzuziehen, der mir nicht passt.
Wie hast du das geschafft?
Ich glaube, ich habe irgendwann für mich verstanden, dass ich einfach gut so bin, wie ich bin. Und dass es einfach nur eine Wade ist. Und ich glaube, ich habe das Glück, also auch einen Mann zu haben und eine Familie, die so ein gesundes Verständnis und so eine gesunde Auffassung von dem Leben und von Menschen hat, dass ich irgendwann begriffen habe, das ist einfach... Darum geht's einfach nicht. Das ist komplett nebensächlich. Und meine Waden sind stärker als andere Waden, aber die sind gut so. Ich finde die mittlerweile sogar irgendwie schön. Also ich glaube manchmal so, dass diese Brutalität, die ich ja da teilweise sogar, glaube ich, manchmal sogar habe, mich darüber zu lustig zu machen, die auch, wo ich in meinem Freundeskreis auch schon öfter erlebt habe, dass Freundinnen sogar fast so ein bisschen perplex waren, wenn ich jetzt zum Beispiel auch über meinen Körper nach den Geburten so gesprochen habe. Die waren so, oh, krass, Evelyn. Und ich meinte dann so, das heilt mich. Das nimmt für mich irgendwie so diesen Druck raus, irgendeinem Ding zu entsprechen, was einem die Gesellschaft vorgibt, was jetzt perfekt ist oder was schön ist und was nicht. Weißt du, was ich meine?
Total. Ich habe auch in einem Video von dir gesehen, da erzählst du darüber, wie es so nach der Schwangerschaft war, und du hast so gemeint, okay, du musst es nie so viel dafür tun, so was eine dieser Menschen auf die andere dann neidisch sind. So, man hat einfach eine gute Figur.
Bis auf die Waden. Ja.
Und dann plötzlich Schwangerschaft, alles ein bisschen anders, man muss sich dran gewöhnen, dass man plötzlich anders aussieht. Und das war ja schon eine gewisse Zeit auch, hast du da ja erzählt, auch heftig für dich. Was hat denn geholfen, dass sich das so gewandelt hat und dass du sagst, jetzt kannst du einfach befreiend, heilend, locker drüber nachdenken? Damit man heilen kann, muss erstmal eine Verletzung da sein.
Voll. Und ich habe da einfach immer wieder halt, ja, beim Humor mich da quasi selbst therapiert und mir immer wieder gesagt, ja, Evelyn, das ist jetzt eben so, aber was willst du halt machen? Also, du siehst jetzt nun mal so aus, natürlich kannst du dich jetzt operieren lassen und die Implantate, deine Brüste einsetzen lassen oder deine Bauchdecke straffen. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nee. Also da ist mein Schmerz auch nicht groß genug, habe ich dann auch selber so gemerkt. Das hat mich auch irgendwie voll gefreut, dass ich den Schritt jetzt gehen würde, mich einer Operation da irgendwie zu unterlegen und halt drüber reden. Und ich glaube, dass viele Menschen da so eine Scham haben und vielleicht auch Angst, sich da zu öffnen. Vielleicht auch aus Angst, dass jemand nochmal sagen könnte, noch was Verletzenderes vielleicht sogar sagen könnte. Aber mir hilft das halt ungemein. Also, fühlst du dich jetzt wohler als früher in deinem Körper? Ja, oder?
Ich denke schon.
Ja.
Ich denke, wenn ich nicht so viel unter Leuten bin, gar nicht so viel dann drüber nach, sondern eher über das, was ich schreibe und so sonst so mache, ist immer schwierig bei Bergwanderungen, ehrlich. Weiß ich, gehe unglaublich gerne wandern. Man sieht es mir teilweise nicht an, dass ich das auch auf die Gipfel pack. Aber ich bin dann immer so da und dann gerade, wenn es so außerhalb der Jahreszeiten ist, also im Winter oder dann irgendwie im Herbst oder so ganz Frühjahr, wo halt noch nicht jeder irgendwie auf den Berg rammelt, sondern nur die es wirklich wollen und machen, dann sind so, bin ich da. Und ansonsten sind diese ganzen so halbathletisch durchtrainierten Leute in ihren hautengen Sportkleidungen. Und da, sie geben mir nicht das Gefühl, das sind alles unfassbar liebe Menschen und niemand spricht mich drauf an. Aber wenn da halt irgendwie, und ich übertreibe jetzt, aber wenn da 10 Zahnstocher stehen und dann bist du irgendwie als Kürbis dann auf Nummer 11, fällt das halt irgendwie auf und aus dem Raster raus.
Und hast du das Gefühl, das denkst nur du? Oder hast du das Gefühl, die anderen denken das auch?
Ich glaube, das ist halt eine Interpretation, wenn man in den Raum reinkommt, in dem Fall dann auf diese Terrasse von dieser Hütte oder in den Raum rein. Es ist ja normal, wie in jeder Kneipe, dass ich erstmal, wenn jemand Neues kommt, drehen ein paar Leute sich um, checken dich ab, wenden sich wieder ihren Gesprächspartnern zu. Und ich habe das dann schon immer noch, nicht mehr so heftig wie früher, aber wahrscheinlich früher bei Autismus noch viel mehr. Seit ich damit clean bin, bin ich auch mit allen anderen Sachen ein bisschen clean. Aber dass jedes Lachen, das dann noch kommt, jedes Lächeln, die müssen doch jetzt über mich reden. Mhm. Im Prinzip wieder ein wahnsinnig egozentrisches Weltbild fast, weil es dreht sich ja einfach sehr viel mehr um andere Sachen als um einen
Voll.
Selbst.
Ja, aber es ist deine Fantasie. Und meine Therapeutin hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich habe ja auch so eine Situation geschildert. Und dann meinte die zu mir, ja, okay, gut. Aber das ist deine Fantasie, das ist deine Vorstellung. Mhm. Und ich finde das manchmal so crazy, dass Menschen ihre eigenen Vorstellungen so Glauben schenken und dann davon ausgehen, dass es die Realität ist.
Mhm. Aber wie genau hilft Lachen dabei?
Ich glaube, vielleicht einfach diesen Druck und diese Ernsthaftigkeit daraus zu nehmen. Vielleicht auch, kennst du das, wenn man was so krass Schlimmes findet, dass man dann teilweise so verkrampft ist, dass man gar nicht mehr den Weg nach draußen schafft, wenn man sich dann so reinsteigert und das so zulässt, dass es einen so übermannt.
Mhm.
Und ich finde, Humor hilft halt schon, das zu lockern. Und ich glaube, nur wenn was wieder gelockert ist, kann sich was auch lösen.
Das stimmt auf der einen Seite total, wenn man irgendwie das für sich selbst macht. Und ich sehe diesen Punkt total, wenn du bei deiner Familie bist, wenn du da irgendwie lachst, wenn du da vielleicht auch über dich selbst sagst, was ist mir da jetzt schon wieder passiert. Ich finde aber, Lachen hat noch so eine zweite Dimension, wenn es von außen kommt. Und das wird mich total bei dir interessieren. Du bist ja eine Person, du stellst dich auch in die Öffentlichkeit. Du machst jetzt in deiner Mutterrolle auch ganz viel. Oh, das sind die Nudeln jetzt wieder übergekocht, habe ich in einem Video gesehen. Und jetzt muss ich da, ne? Passt. Und da lachst du ja auch über dich selbst. Im privaten Umfeld, okay, sehe ich. Ist dann aber nicht die Gefahr sehr groß, dass von außen irgendwelche Leute, die dich eben gar nicht kennen, den Eindruck bekommen, sie würden dich kennen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob Zuschriften oder auf der Straße angesprochen werden, das ist so die Tollpatschige und dann über dich lachen. Und dann lachen ja plötzlich sowas wie Zubeißen, sowas Ausgrenzendes und Nuderdrückendes.
Krass, war ich das noch nie wahrgenommen.
Noch gar nicht?
Nee, noch nie.
Krass.
Wirklich noch nie. Nee. Habe ich wirklich, also weil eher dann von außen so kommt, so, boah, geil, mir geht's genauso. Danke, dass du es einfach sagst.
Wirklich?
Ja, ja. Weil ich denke mir immer so, ich bin der einzige Vollhorst hier draußen, aber es gibt ja noch dich oder noch mehr von uns. Es ist eher, also ich hatte das Gefühl, noch nie ausgelacht zu werden. Noch nie. Und ich finde es ganz lustig, weil meine große Tochter, die ist jetzt 4 und mein Mann und ich, wir haben schon auch einfach einen guten Humor und wir lachen zum Beispiel, also gestern hat sie einen Kakao getrunken und hat sich irgendwie leicht verschluckt und hat dann so hat den überall übers Bett verteilt.
Mhm.
Und ich glaube, sie dachte auch erst so, oh shit, jetzt ist alles voller Kakao. Und ich musste halt, ich habe krass losgegackert und war so, boah, ey, das sah gerade so lustig aus. Mhm. Und dann war sie so kurz, hat so geguckt und meinte so, hört auf, mich auszulachen. Und dann haben wir ihr gestern versucht, den Unterschied zwischen auslachen und miteinander lachen zu erklären, was gar nicht so einfach war irgendwie, das so einem Kind so zu erklären. Und ich habe eher das Gefühl in meinem Fall, dass die Leute mit mir lachen und nicht über mich. Und falls jemand über mich lacht, dann soll es machen, ist mir wirklich, ehrlich gesagt, scheißegal, solange er mich damit in Ruhe lässt.
Ich fand das gerade total spannend. Also diese Vorstellung, einem vierjährigen Kind diesen Unterschied zwischen Auslachen und Miteinanderlachen zu erklären, den ich selbst manchmal ja nicht ganz verstehe.
Es ist schwer.
Magst du es mal versuchen?
Ja, ich habe es ihr so erklärt. Ich meinte, guck mal, wenn dir ist das gerade passiert und es sah wahnsinnig lustig aus, weil du aussahst wie so ein kleiner, feuerspuckender Drache, der Kakao überall verteilt. Und deswegen musste ich lachen, weil das so lustig aussah, wie du das gemacht hast. Und weil es irgendwie auch witzig ist, dass jetzt alles voller Kakao ist. Und wenn wir dich auslachen würden, meinte ich, das wäre zum Beispiel, wenn dir was passieren würde, was jetzt gerade nicht so schön ist. Zum Beispiel, du stürzt und tust dir weh und dann würde ich dich auslachen und sagen, haha, jetzt bist du hingefallen, so. Oder dir geht's nicht gut oder du hast was, was dich gerade beschäftigt, was dich irgendwie, was dir Unmut besorgt und dann würde ich drüber lachen. Und so, wenn was passiert, was irgendwie lustig ist, dann kann man zusammen darüber lachen, weil dann ist es nicht so schlimm. Denn ist natürlich aber die andere Frage, jeder empfindet ja auch wieder Situationen anders, gell? Also ich empfinde es als lustig, wenn sie diesen Kakao da irgendwie so, pff. Aber vielleicht ist es für sie nicht lustig in dem Moment, ne? Oder vielleicht ist es auch für einen erwachsenen Menschen, wenn ich was lustig finde, nicht lustig. Also es ist wahnsinnig schwer, das eigentlich so
abzuwägen.
Wie würdest du es erklären?
Ja, ich frage mich das wirklich ganz ehrlich. Ich habe da überhaupt keine Erklärung dazu gefunden. Kann ich ganz klar sagen, weil es ist heutzutage ja auch ganz oft, wenn ich über Dinge lachen muss, aber wahrscheinlich, weil es einfach bewusster ist, wenn es einen selbst betrifft, wenn Leute mit oder über mich lachen, mir fehlt dieser Unterschied schon schwer. Aber wenn ich mich jetzt mit im Restaurant, keine Ahnung, mit einem Redakteurskollegen von der Zeit treffe und ich verschluck mich an meiner typischen Maracuja-Saftschorle, es ist immer, wenn es die gibt, immer die Maracuja-Saftschorle. Mhm. Und ich verschluck mich jetzt da dran und bin dann selbst der kleine Maracuja-speiende Drache und meine Pizza ist voll. So, dann ist mir das natürlich in diesem Kontext, da sitzt mir ein Kollege und Redakteur gegenüber oder eine Kollegin, Redakteurin, unfassbar peinlich.
Okay.
Und ich glaube, ich brauche dann so ein bisschen wie deine Tochter ein paar Sekunden, um zu justieren, ist es jetzt der drollige Doofe, der mir gegenüber sitzt und ich lache über ihn, weil ich mich für was Besseres halte? Oder ist es jetzt ein gemeinsamer Raum, der entsteht? Und das ist aber mit dem Lachen und ich denke gerade laut. Also,
ja, nee, mach. Also, ich glaube, interessant.
Ich glaube, das hat mit dem Moment gar nicht so viel zu tun, als mit meinen Vorerfahrungen, mit Kontext. Also Arbeiterkind vom Land ist halt die Zeit als bindungsintellektuelle Festung, wo alle sich so ausdrücken, dass man, oder dass ich tatsächlich während meines Praktikums teilweise mit dem Handy unterm Tisch so gegoogelt habe, was die Wörter bedeuten, habe ich wirklich gemacht. Und ich glaube, dann ist halt diese Ausgrenzungserfahrung, ist dann halt, kommt da mit rein.
Was ich gerade aber am geilsten fand, als du meintest, man braucht vielleicht selber kurz einen Moment, sich zu orientieren für sich selber, was ist jetzt gerade passiert, wie fühlt sich das an? Und ich glaube zum Beispiel auch in dem Bezug auf mit meiner Tochter in dem Moment, glaube ich auch, dass sie sich kurz dachte, so scheiße, jetzt ist alles voller Kakao, eigentlich nicht so geil. Und ich glaube, sie war auch kurz verwirrt, weil sie dachte, vielleicht sagen die jetzt auch so, ach Mann, jetzt ist alles voller Kakao, scheiße, jetzt kann man das ganze Bett frisch beziehen. Ich glaube, das war auch ein bisschen verwirrend vielleicht, weil sie nicht wusste, kriege ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen Ärger oder ist das jetzt lustig oder... Und es ist, glaube ich, halt auch krasse Typensache und Ansichtssache, ne, wie man eine Situation findet. Ich weiß nicht, wie ist es zum Beispiel bei dir, dieses Beispiel, man ist unterwegs und jemand stürzt. Mhm. Also ich finde es ja wahnsinnig lustig, wenn Leute stürzen, wenn sie sich nicht ernsthaft wehtun.
Das habe ich nie verstanden. Also das ist, aber wahrscheinlich hat es bei mir auch dann so ein bisschen, du hast ja das Beispiel vorhin so, man stürzt irgendwie, schlägt sich das Knie auf und wahrscheinlich ist es alles halb so wild. Selbst wenn es blutet, das ist halt, ja gut, Kinderhaut, schnell aufgerissen, keine Ahnung. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden, wenn wirklich was passiert, aber oft ist es ja wirklich mehr der Schock als das, was los ist.
Ja.
Und wenn du da aber als Kind da liegst und ich entsinne mich halt zurück jetzt bei irgendwelchen Ballspielen oder auf dem Pausenhof oder auch mal zu Hause und du fällst dann halt hin und bist dann erstmal so im Schock und das ist gerade wahnsinnig unangenehm. Und eine Vertrauensperson reagiert dann, vielleicht auch aus Überforderung, indem sie erstmal lacht. Das fühlt sich schon ziemlich scheiße an. Mhm. Und ich glaube, dass das in mir, deswegen immer mit Kontext, so tief immer noch drinsteckt,
okay,
dass ich sowas wie diese Crash-Shows gab es ja mal, wo man nur lustige Unfälle gezeigt hat, mhm, habe ich nie Zugang zu gefunden. Ich fand das immer einfach tragisch. Ich denke mir, ey Leute. So,
also ich kann da schon auch herzhaft lachen. Wobei ich mir dann schon auch immer am nächsten Abend so denke, so mal, was ist eigentlich nach dem Video dann? Wie ging es weiter? Mhm. Weil es sind ja teilweise auch Stürze, die sind schon deftig. Übel, ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Typensache, weil mein Mann hat mich letzte Woche angerufen, er ist mit dem Fahrrad gefahren. Er meinte so, Evelyn, ich kann gerade selber nicht mehr vor Lachen. Er hat irgendwie I Feel Pretty gepfiffen, mhm, und ist in die S-Bahn-Schienen gefahren, in die Tram-Schienen gefahren, okay, und hat sich voll hingelegt. Und hat sich auch ein bisschen verletzt, aber der ist halt auch ein Typ, der muss dann lachen, weil er es so albern findet, wie das gerade wahrscheinlich auch aussah.
Also das kann ich, glaube ich, nachvollziehen, weil das ist das, was du vorhin auch skizziert hast, wenn man es sich dann zurückholt,
ja,
die Hoheit über die Situation. Manchmal habe ich das auch bei Verzweiflung, wenn ich irgendwie mal wieder zu viele Sachen mir selbst vorgenommen habe, dass ich dann irgendwie schwanke zwischen, also entweder ich bin jetzt völlig verzweifelt und fluche jetzt rum und heul fast, oder ich lache.
Ja.
So.
Oder beides. Des
Wahnsinns und der Verzweiflung so ein bisschen. Vielleicht auch beides, ja. Geht bei mir selten zusammen, aber empfundenermaßen innerlich heule ich, aber nach außen lache ich gerade, das macht es irgendwie besser. Aber Lachen hat ja auch diese Gewichtung an andere. Und da würde es mich total interessieren. Also bei deinem Mann, das ist ja ein Lachen für sich, dann teilt das mit dir. Du bist ja dann doch im Fernsehen, du bist irgendwie im Podcast, du bist ja in der Öffentlichkeit. Hast du das Ziel, mit dem Lachen, mit dem Humor auch Botschaften, Inhalte so an das Außen zu transportieren, ganz gezielt?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, einmal ist es das. Und ich wünsche mir manchmal auch einfach, dass die Leute besser über sich selber lachen können und sich nicht immer so wahnsinnig ernst nehmen. Mhm. Weil ich bin einfach davon überzeugt, dass die Welt einfach geiler wäre dann. Wenn einfach jeder einfach sagen würde, ja, mein Gott, keiner ist perfekt. Keiner sieht, also okay, wenige Menschen oder es gibt Menschen, die sehen perfekt aus, vermeintlich, was wir als perfekt interpretieren. Aber dass man da einfach so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, entschleunige ich auch manchmal meine Schwächen damit natürlich. Weil man ja mit so einem Humor oder wenn man sich selber die ganze Zeit auch so prankt oder ne, aufs Korn nimmt, ja auch schon mal viel Luft rausnimmt, ne? Und viel Angriffsfläche, wenn du willst, und das
Angriffsfläche,
glaube ich, ja auch schon mal abdeckelt. Weil man hat sich ja selber auch schon drüber lustig gemacht. Das heißt, jemand anderen kann einen gar nicht so krass kalt von hinten erwischen.
Mhm. Also auch ein bisschen als Selbstschutz.
Es ist auch eine Art Selbstschutz, definitiv. Also auf jeden Fall. Weißt du, man nimmt schon mal diese Luft raus. Also du machst dich ja schon mal, du entfeuerst dich ja selber schon mal eigentlich komplett irgendwie.
Ja, diese Hoheit auf eine Art. Situation. Wenn ich mich hinstelle, kann kein anderer mich hochheben und da als Figur.
Genau so ist es.
Mhm. Aber was mich da doch nochmal als Nachfrage, was ich spannend fände, weil du vorhin auch gesagt hast, so, du kriegst Rückmeldungen, hey, ich dachte immer, ich bin die Einzige, aber dir geht's ja genauso. Das ist ja die Urform von Empathie. So, wenn ich schreibe Reportagen, literarische Geschichten, da geht's immer im Kern um Empathie. Was sind denn Rückmeldungen, die du sonst so bekommst? Also auf dieses Auftreten, auf das Lachen. Was kann Lachen denn da bewirken? Hast du da ein, zwei?
Ja, ich kriege halt wirklich hauptsächlich von Frauen Nachrichten, die halt wirklich sagen, oh mein Gott, das tut mir einfach so gut zu sehen. Ich habe vor kurzem ein Video gepostet, wo ich hochschwanger irgendwie in der Donau rummarschiert bin und halt einfach krass Zellulite habe, hinten irgendwie 5 krasse Speckrollen, Krampfadern bis zum Get-No. Wo sogar mein Mann kurz meinte, so krass, dass du das gepostet hast, Evelyn. Weil es halt schon einfach, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, boah, sieht die geil aus. Aber so sah ich halt eben aus und das ist halt auch menschlich. Und dann schreiben mir halt wirklich einfach schon sau viele Frauen, die sagen, danke, ich sah halt einfach genauso aus und habe mich so unwohl gefühlt. Und wenn ich das jetzt bei dir sehe, dann nimmt das für mich irgendwie, das gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl, weil ich weiß, du sahst irgendwie auch so aus und das ist völlig in Ordnung. Es ist halt ein menschlicher Körper, was erwartet man denn immer, ne? Und selbst ich, wenn ich Menschen auf Instagram sehe oder wo auch immer, die halt auch nicht perfekt sind, mich holt das so krass ab, das tut mir so gut. Mhm. Weil ich mir denke, boah ja, das ist halt normal. Und ich finde oft, wenn man sich nicht selber betrachtet, ich glaube, zu sich selber ist man ja eigentlich auch immer am strengsten und am gemeinsten fast. sondern dann eine andere Person anguckt, die vielleicht die gleichen Sachen hat, sich dann denkt, ja, so schlimm ist es doch eigentlich auch nicht, dass es schon irgendwie nochmal die Sache so entflammt irgendwie. Und ich glaube, es tut einfach gut zu sehen, dass die normalsten Dinge im Leben einfach normal sind. Und ich finde das so krass. Überleg dir mal, wenn du datest, ne? Das sind die, also die menschlichsten Sachen sind die unangenehmsten. Furzen, aufs Klo gehen und essen. Wie absurd ist das eigentlich? Das, genau die, das sind die drei, oder schlafen. Schlafen habe ich vergessen. Das sind die menschlichsten, normalsten Sachen, die wirklich jeder, jeder auf dieser Erde tut die oder macht es. Und jeder schämt sich einfach für diese banalen Dinge, die so menschlich und normal sind, die wir alle tun.
Ist das dann aber wirklich dann so eine bewusste Sache, wenn du beispielsweise in einem Video, ich glaube, eines habe ich mal gesehen, da hast du auch davon erzählt, dass du, dass dein Mann so warst. Dein Mann hat dich irgendwie gesehen, als du dich, ich glaube, das war in einem Krankheitskontext, so ein bisschen eingekackert hast.
Nee, das war, ich habe bei der, ich habe darüber gesprochen, wenn man bei der Geburt,
bei der Geburt war
kackert.
Das. Sorry, sorry.
Ja. Kackert ist auch einfach ein herrliches Wort. Ne?
Ist, ich, mir hat es auch gefallen. Ich habe so eine Liebe für ungewöhnliche Worte.
Kackern, ja.
Aber da, also ist das wirklich, dass du sowas wie, ist das wirklich eine unangenehme Situation?
Voll.
Wenn man sich Horror. Irgendwie, also bösere Zungen würden sagen, einscheißt.
Ja.
Und jemand anderes kriegt das irgendwie mit. Und das dann öffentlich zu machen, also bei mir wäre das das Letzte, was mir einfallen würde. Du entscheidest dich dafür. Ist diese Motivation solcher Rückmeldungen, sowas, warum ist uns das eigentlich peinlich? Steckt das auch ein bisschen dahinter, diese Frage zu stellen, ohne es so zu fragen, oder?
Ja, also ich finde, während der Geburt, finde ich, ist es halt wirklich einfach gang und gäbe, dass Frauen kackern. Also nicht alle, aber viele. Und sagt halt auch irgendwie nicht so richtig jeder, jemand und jede Frau, glaube ich, ist dann in so einer Situation, wo sich denkt, obwohl es einfach normal ist, weil du kannst nicht mehr kontrollieren, wo du gerade drückst. Also, und ich verallgemeine jetzt natürlich nicht, aber viele Frauen, wie auch immer. Und ich glaube, in dem Moment, wo man halt Dinge anspricht, die halt menschlich sind und die passieren und halt offen drüber redet, nimmt man halt einfach diese ganze Scham vielleicht ein Stück weit weg. Oder dass man, oder dass sich manche Menschen denken, ich bin der einzige Otto, dem das jetzt passiert ist, so nach dem Motto. Also ich meine, wir sitzen halt alle im gleichen Boot und das Ding ist halt irgendwie auch so, wir essen, jeder isst mal und einem hängt irgendwie Essen aus dem Mund. Jeder muss mal furzen, ja. Also jeder Mensch geht jeden Tag im besten Fall aufs Klo. Und trotzdem ist man dann so, so. Und ich meine, ja, aber es ist halt so. Mein Gott, natürlich stinkt's oder wie auch immer, aber das ist halt das Leben.
Und ist da Lachen so ein Mittel, dass die Schwelle so ein bisschen senkt? Das habe ich von anderen Künstlerinnen und Künstlern jetzt schon gehört. So, dass man da sich einfach leichter darauf einlässt, als wenn man Bier eins sagt, ja, und dann habe ich mich, keine Ahnung, eingekackert.
Ja. Ich glaube schon, dass man die Hemmschwelle einfach so ein bisschen senkt. Und das finde ich bei solchen Themen schon auch ganz gut. Kannst du über alles lachen oder wie ist es bei dir?
Nee, ich glaube, sonst gäbe es ja diesen Podcast nicht.
Ja. Über was kannst du eigentlich lachen?
Ich finde einfach solche Alltagssituationen oft komisch. Also mir geht es ja so als Autist, dass ich mich bei sehr, sehr vielen Gesellschaftsregeln frage, what the fuck, warum? Also nicht nur irgendwie, warum ist uns irgendwie aufs Klo gehen voreinander peinlich, musste ich auch erst lernen, oder andere Sachen voreinander peinlich, sondern ganz oft, man macht dies, man macht doch jenes.
Kannst du das sagen? Was glaubst du, warum ist uns das allen irgendwie so peinlich?
Keine Ahnung, also wahrscheinlich wegen dieses, man macht das nicht. Und dann ist es so eine Etikett, die über allem drüber steht und wir haben alle irgendwann mal erzogen worden, das ist do's, das ist don'ts, was völlig absurd ist, weil in Island ist nichts unhöflicher zum Beispiel, als in einem Taschentuch sich reinschneuzen und das dann auch in die Tasche stecken. Das ist das Widerlichste, was du für Isländer tun kannst und die ziehen halt die ganze Zeit hoch im Büro. Und dann, also wenn du im isländischen Rundfunk im Büro sitzt, du hörst die ganze Zeit nur die Leute hochziehen.
Nice.
Ja, und das ist halt unterschiedliche Kulturen. Das zeigt ja auch, wie willkürlich das ist, was man jetzt tut, was man jetzt nicht tut. Und mich hat sich das nie erschlossen. Und wenn dann Witze das mit so ein bisschen Abweichung, das so zur Schau stellen und dadurch gebündelt so, das so offensichtlich machen, wie absurd diese 99% unserer Verhaltensregeln miteinander sind, die sich aber alle halten.
Aber angenommen, du hattest jetzt ein Date, ne?
Mhm.
Hättest du dann jetzt irgendwie die Muse zu sagen, so, ich gehe jetzt kurz kacken?
ich verstehe ehrlicherweise alleine diese Konzeption Date nicht. Und ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht kacken sagen, sondern ich würde irgendwie sagen, ja, ich gehe auf Toilette. Aber auch das, weil ich es halt gelernt habe, dass es sozial akzeptierter ist. Ich hätte jetzt irgendwie...
Aber hättest du dann ein Problem damit, angenommen, du musst kackern?
Mhm.
Und du hast dann gekackert,
mhm,
und du kommst raus und dein Date geht dann sofort danach rein.
Das ist ein gutes Gedankenspiel.
Ich halt innerlich sterben.
Ich glaube, ja, also mir wäre es halt, glaube ich, unangenehm, einen Raum hinterlassen zu haben, in dem es dann in dem Moment tendenziell eher scheiße stinkt.
Ja, aber so ist es ja. Wir hinterlassen jeden Tag ja irgendeinen Raum, der...
Aber ich glaube, das ist der Unterschied. Mir wäre nicht peinlich, dass ich jetzt irgendwie da gestunken habe. Also mein Wort, das gehört halt dazu. Aber mir wäre es halt einfach unangenehm, diese Situation, einen Ort geschaffen zu haben in dem Moment oder aufgeladen zu haben, wo diese andere Person sich hineinbewegen muss
und sich unwohl fühlt. Also dass du das Tor zur Hölle quasi geöffnet hast.
Das so ein bisschen, aber gar nicht irgendwie, oh, ich war da jetzt irgendwie auf dem Klo und jetzt stinkt, sondern wirklich, ich habe da etwas, zumindest selbst wenn du das Fenster sofort aufmachst, für einen Moment oder ein paar Minuten lang so gestaltet, ich bin der Verursacher dafür, dass wenn, naja... Das ist jetzt ein Unsicherheitslachen bei mir, aber es ist ja wirklich so. Also ich bin jetzt der Verursacher, dass du jetzt dann halt...
Entschuldigung, es ist so geil, wie du es gerade einfach erklärst.
Alles gut, aber irgendwie in diesen Raum reinkommt und einen Moment hat, eine Umgebung hat, in der sie sich unwohl fühlt. Und das ist das, was mir ausmacht.
Und dann ist halt natürlich das Schöne, wenn du Menschen findest, der es zum Beispiel mag.
Das fände ich jetzt schon ein bisschen schräg.
Me too.
Aber
ja.
Also das geht dann doch das eins zu weit, glaube ich. Ja.
Sorry.
In deiner Performance, in deinem Auftreten, du bist ja nicht die Lehrerin, die sich dann in die Bildschirme quetscht und sagt, ah, und übrigens, und alle Frauen kennen das oder viele Frauen kennen das und ihr seid okay, wie ihr seid und so motivationstrainermäßig. Sondern du lachst so ein bisschen über dich selbst oder ein Missgeschicke, über die überkochenden Nudeln, dass irgendwie jetzt da das Kind wieder was angestellt hat. Und dadurch öffnest du ja, ohne es aussprechen zu müssen, diesen Raum, in dem andere sich wiederfinden.
Ich glaube, das ist auch besser so als mit erhobenem Zeigefinger. Das ist ja eh immer Quatsch, weil der Mensch muss sich ja eh von sich selber aus davon überzeugen lassen, dass das vielleicht eine ganz gute Herangehensweise wäre oder dass das vielleicht helfen würde, sich ein bisschen zu entspannen oder die Situation so ein bisschen easier zu gestalten, ne? Also
da hilft Lachen dann wahrscheinlich schon auch.
Ich finde, Lachen hilft mir ehrlich gesagt wirklich immer. Und selbst wenn ich manchmal wirklich einen Scheißtag habe, und ja, ich habe auch wirklich Tage, wo ich auch irgendwie krass tief traurig bin und ich komme zum Beispiel mit so einer tiefen Traurigkeit so schwer klar. Also es ist für mich wirklich, es fühlt sich so schrecklich an für mich, dass ich dann auch einfach fast immer meine Mama anrufe, die mir dann einfach erzählen muss, dass es normal ist, dass man sich auch mal scheiße fühlt, weil ich das so, das übermannt mich irgendwie extrem. Und dann mache ich auch so Sachen, dass ich mich vor den Spiegel stelle und dann schaue ich mich selber an und dann mache ich so Sachen wie so und so, da muss ich immer selber lachen.
Okay, warum?
Cooler Trick, I know. Dass du jetzt da nicht lachen musst, finde ich auch krass. Musst du nicht lachen, wenn ich so schaue.
Schau mal
an.
Das ist so ein klassisches Comedy. Ich verstehe es wirklich nicht.
Nee. Cool.
Aber, nee, ist ja okay. muss man ja nicht. Aber warum? Also gerade wenn
weil
man selbst
hoffe,
ja weiß.
Irgendwie, weil ich so gern, es klingt jetzt so doof, ich bin so gern glücklich, dass ich dann dieses Gefühl von Glück so vermisse, dass ich mit Ach und Krach versuche, wieder glücklich zu sein.
Aber warum helfen diese Grimassen dabei?
Weil ich dann lachen muss, weil ich es albern finde.
Ah, okay. Ja. Also wieder dieses Selbst nicht so ernst nehmen.
Genau.
Und dadurch den Ernst lösen.
Genau.
So wie so eine Muskelverspannung.
Also ich glaube, dass mit den Dingen, mit denen ich in die Öffentlichkeit gehe, die sind für mich so klar und so fühlen sich so gut an, dass ich mir deswegen, glaube ich, auch noch nicht solche Gedanken gemacht habe. Weil es gibt durchaus auch Themen, die würde ich nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Und vor denen habe ich auch einen großen Respekt. Und die fühlen sich für mich auch nicht richtig an. Deswegen... Ich habe da so meinen Themenbereich, den habe ich selber für mich so abgespeckt, mit dem ich mich wirklich gut arrangieren kann. Und da habe ich auch keine irgendwie Bad Thoughts oder so mit. Und den Rest bespreche ich einfach nicht.
Okay. Wie machst du den Unterschied? Über was du Witze machst zum Beispiel und über was nicht?
Ich mache prinzipiell eigentlich nur Witze über mich selber.
Okay.
Und über Situationen aus meinem Leben. Also ich veräpple ja eigentlich hauptsächlich so Alltagsgedöns.
Mhm.
Na, und Dinge, die mich selber einfach beschäftigen. Also das ist so mein Themengebiet. Ne? Und also wenn es jetzt irgendwie auch darüber hinausgeht. Also ich würde nie irgendwie ein Thema irgendwie besprechen oder also gerade nicht in der Öffentlichkeit, wo ich mich nicht wohlfühle damit. Mhm. Weil ich glaube, dann könnte ich auch nicht damit umgehen, dann angegriffen zu werden. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Also nur Sachen, die für dich schon durchgearbeitet sind.
Ja, und wo ich irgendwie so, wo ich merke, mein Herz ist da einfach nicht schwer. Also würde nicht schwer werden bei dem Thema. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also.
Ja, das schwere Herz ist noch so ein Bild, das fände ich ganz treffend, weil ich war super erstaunt, als wir diesen Podcast gestartet haben, wie viele damals vor allem Comedians, wie viele Leute aus dem Kabarett, wie viele Leute, die mit Humor arbeiten, dann doch eine recht große Tragik irgendwann in ihrer Biografie haben. Ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube, es war Nikita Miller, aber mit Vorsicht genießen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, der gemeint hat, Komik ist Tragik in Spiegelschrift.
Ja.
Du sagst sofort ja.
Ja, klar.
Wo zeigt sich das bei dir?
Das geht ja schon los, wenn man, zum Beispiel mit meinem eigenen Körper, der sich natürlich verändert hat. Das war ja für mich schon auch tragisch in a way, weil ich auf einmal in einem Körper war, den ich so nicht kannte, den ich mir so auch nicht ausgesucht habe. Der hat sich dann einfach so verändert durch die Geburten. Und das war für mich im ersten Moment natürlich tragisch. Und ich bearbeite die Tragik einfach ganz klar mit Humor und löse das so für mich und denk mir dann und glaube dann selber irgendwann für mich, so tragisch ist es eben dann doch nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass Humor immer aus irgendwie, vielleicht sogar ein bisschen was Traurigem und Tragischem entsteht, ganz klar. Und man kompensiert auch einfach was damit. Und das ist ja auch das, was ich vorher meinte, dass ich mich halt selber so auch entwaffne, wie nennt man das? Also ich mache mich damit auch ein Stück weit unangreifbarer. Und ich wurde zum Beispiel auch früher in der Schule auch gemobbt und habe da auch also Erfahrungen gemacht, die einfach überhaupt nicht cool waren. Und ich glaube, ich habe mir das schon auch ein Stück weit so einfach dann für mich selber so antrainiert oder für mich gemerkt, dass das für mich wahnsinnig gut funktioniert, klarzukommen und happy zu sein.
Das finde ich total spannend, das ist ein floskeleskes Wort, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich finde das interessant, weil du hast vorhin auch gesagt, oh, wenn es mir manchmal kacke geht, wenn es mich überkommt, dann rufe ich meine Mama an. Mhm. Ein wahnsinnig schöner Satz. Und wenn du jetzt als Kind zum Beispiel gemobbt worden bist, wenn du mit 15 dann von der Schule geflogen bist, welche Rolle haben denn da eigentlich deine Eltern gespielt, um trotzdem so eine gewisse Stabilität und so ein Vertrauen vielleicht auch zu erhalten, dass du jetzt diese Witze drüber machen kannst, diese Rückeroberung durch Lachen antreten kannst?
Ich glaube, durch bedingungslose Liebe und einem Urvertrauen. Ich glaube, das sind immer so die zwei Essentials, die ich gemerkt habe, dass das das Schönste war, was ich erleben darf und durfte. Dass ich immer das Gefühl hatte, meine Eltern lieben mich, und zwar wirklich bedingungslos, egal was ich mache oder egal, wie die Situation gerade ist. Und meine Eltern haben auch einfach ein gutes Urvertrauen mir immer mitgegeben, dass sie einfach auch der Überzeugung sind, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, ne? Aber es passiert alles irgendwie aus dem Grund, und vertraue einfach drauf, dass es gut wird. Das klingt jetzt, ich weiß, das klingt so ein bisschen so, hey, Carpe Diem und so, Leute, na, am Ende des Tunnels ist immer Licht. Aber ich kann es für mich nur irgendwie sagen, für mich funktioniert's.
Aber wie haben Sie das geschafft?
Die haben mich einfach nie im Stich gelassen. Die haben mir nie das Gefühl gegeben, du bist ein absoluter Versager gerade oder ein absoluter Loser. Und selbst nach diesem Schulrausschmiss, und das war echt nicht cool, wenn du da irgendwie neben deinem Kind sitzt, links und rechts, und der Schulleiter sagt, so, Evelyn, tut mir leid, morgen ist dein letzter Tag, wir schließen dich aus unserer sozialen Gemeinschaft aus. Und du trotzdem Eltern hast, die deinen Arm um deine Schulter legen und sagen, gut, dann gehen wir jetzt hier gemeinsam raus. Also, wird schon werden. Wir werden schon was finden für dich, Evelyn. Also,
haben deine Eltern darüber auch noch Witze gemacht?
Irgendwann? Nee, also wir können da mittlerweile wahnsinnig gut drüber lachen und lachen auch sehr gerne drüber. Das war natürlich in der Zeit für meine Eltern schon auch tragisch, weil man sich natürlich denkt, okay, und nu? Was soll mit dem Kind jetzt irgendwie werden? Aber trotzdem haben die mich da nicht im Stich gelassen, emotional. Und waren trotzdem einfach da und haben mit mir gemeinsam nach einer Lösung gesucht, was es jetzt einfach für Optionen gibt, um halt irgendwie das Leben weiter zu beschreiten, und haben mir eine gute Sicherheit emotional gegeben, dass ich nie das Gefühl hatte, okay, das war's jetzt. So, ich hatte nie das Gefühl, ja, ich hatte schon öfter mal das Gefühl, okay, fuck, ich glaube, ich bin komplett lost. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Aber ich wusste irgendwie immer, die sind da. Und die halten mich irgendwie.
Das ist voll schön.
Und ich glaube, das Coolste ist einfach wirklich und das schönste Geschenk, wenn man Leute um sich herum hat, die einem einfach wirklich wohlgesonnen sind und die einen bestärken und wo du merkst, es kommt auch von Herzen. Weil ich glaube, dann durch diese Bestätigung und diese Zuneigung, diese Liebe, kann man halt irgendwie auch loslassen und drüber lachen. Weißt du?
Das ist nochmal eine Ebene auf Humor, wie ich sie bisher, finde ich, noch gar nicht irgendwie hier in der Sendung hatte. Also an der Stelle dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Auch, dass du hier warst.
Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte natürlich so, wie der Podcast ja auch so angepriesen wird, dass man so denkt, so ja, die Welten prallen aufeinander und so. Und es wird jetzt mal so ein ganz crazy Gespräch. Aber ich kann so für mich reden, aber ich habe irgendwie mich so verbunden mit dir gefühlt. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir so weit voneinander weg sind irgendwie.
Ich war aber auch echt überrascht, weil bei den Videos, die ich angeguckt habe, das war ja alles so, wie du auftrittst normalerweise, sehr, sehr laut, sehr schnell, ein bisschen hektisch und das sind alles Dinge, die ich überhaupt nicht abkann. Mhm. Und das gerade war einfach, cool. Ja, aber das gerade war super, super angenehm. Ich fand das echt schön.
Also ich könnte mich jetzt auch noch sehr lange weiter mit dir unterhalten und habe mir zwischendrin auch gedacht, mit dir würde ich sogar auch mal ein Likörchen trinken oder was man so
ich
trinkt
heutzutage. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich bleibe bei meiner Maracuja-Schorle.
Ich trinke auch keinen Alkohol.
Aber warum sagst du dann Likör?
Weil man immer denkt, wenn man ausgibt, muss man Alkohol trinken und dann bestelle ich immer keinen Alkohol und dann sind die Leute immer enttäuscht.
Das ist dieses Mann, von dem ich geredet habe. Das ist ganz seltsam. Alle halten sich dran, alle sind damit unglücklich und ich sage, es ist Schwachsinn.
Völliger Quatsch. Ja. Und da muss man sich immer rechtfertigen, wenn man nichts trinkt. Und dass man eigentlich ganz gern einfach so ist, wie man ist. Okay.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Im Podcast Flexikon sprechen Steffi Banowski und Anne Radatz über Fragen, die man sich unbedingt mal stellen sollte. Oder vielleicht auch besser nicht. Unter anderem über Smalltalk, also eine Sache, mit der ich persönlich so gar nichts anfangen kann. Wie gelingt Smalltalk eigentlich? Wie geht's richtig sympathisch? Bis hin zu Fragen wie beim Sex erwischt, was jetzt tun? Aber auch Inklusion, wie funktioniert das eigentlich richtig? Steffi und Anne reden getrennt voneinander mit verschiedenen Expertinnen und Experten, holen verschiedene Blickwinkel ein und versuchen, dir Antworten zu finden, die auch nicht immer ganz so eindeutig sind. Flexikon, das ist ein Podcast, den ich euch empfehlen kann, weil es ein Thema bespielt, aber immer aus unterschiedlichen Sichtweisen. Den Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.